Steffen.
Daniel.
Herzlich willkommen aus der Urlaubszeit zurück.
Ja, dir auch. Ein herzliches Willkommen. Gut erholt schaust du aus.
Ja, aber so schaue ich eigentlich immer aus.
Schön, dass wir wieder zusammenkommen. Schön, dass wir wieder reden können. Wir hoffen, ihr hattet auch alle einen schönen Urlaub und gute Zeit gehabt.
Ja, wir waren in Italien, haben gut gegessen und getrunken, sind verletzungsfrei durchgekommen auch.
Sehr schön.
Ja. Wie geht's denn deinem Rücken?
In meinem Rücken geht's gut, um ehrlich zu sein. Ich habe da Gott sei Dank keine Probleme.
Okay.
Aber ich könnte mir vorstellen, du ziehst darauf ab, dass, dass unser heutiges Thema in diese Richtung gehen soll, dass wir was Besonderes mal haben.
Ja, du kennst doch diese schnellen, schmerzhaften Rückenleiden. Man hebt irgendwas und auf einmal haut es einem in den Rücken. Und wir sagen ja immer Hexenschuss dazu.
Oder ja.
Früher auch unter den Leinen ist es ja immer, ich habe einen Hexenschuss. Heute hat sich das geändert, glaube ich. Heute hat jeder einen Bandscheibenvorfall, sobald ein Rückenschmerz irgendwo eintritt. Das ist ganz interessant. Das hat sich in der Zeit der MRTs, glaube ich, verändert. Ja. Ja, über das Thema wollen wir heute reden.
So ist es. Thema Rückenschmerz, Thema Lumbago.
Genau. Legen wir los.
Sie hören nun den medizinischen Podcast Kommt ein Arzt zum Physiotherapeuten mit Dr. Steffen Schneider und Daniel Klein. Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Movin am Mooswald in Freiburg.
Steffen, akutes Lumbago oder Lumboischialgie, was fällt dir zu dem Thema aus ärztlicher, anatomischer Sicht ein?
Sehr gut, ärztlich-anatomisch. Erstmal schon ein Unterschied bei Lumbago, im Prinzip den hauptsächlich auch im Lendenwirbelsäulenbereich lokalisierten Rückenschmerz mit meine, was du auch schon gesagt hast, dieses, ah, ich habe Hexenschutz oder mir ist es eingefahren oder so. Ich selbst kenne es jetzt aus der eigenen Erfahrung nicht. Aber ein Kumpel, der mich wirklich vor 3 Wochen gerade angerufen hat und hat gesagt, er hat das jetzt das erste Mal, ihm ist es da in den Rücken reingeschossen. Er kann sich kaum gescheit rühren und jetzt kann er mal verstehen, was Leute immer meinen, wenn sie sagen, das ist echt unangenehm. Von daher Lumbago, der wirklich auf den Lendenwirbelsäulenbereich beschränkte Rückenschmerz, der nicht ausstrahlt, das im Gegensatz zur Lumboischialgie, also es steckt schon so der Begriff vom Ischias damit drin, also sprich dann die Ausstrahlung entlang des in der Regel des linken oder des rechten Beines, je nachdem auf welcher Seite das mehr betroffen ist, das kann dann noch entlang einer isolierten Nervenwurzel lokalisiert sein, dass man es dann auch wirklich im Prinzip lokal zuordnen kann, so wenn man sich vorstellt, dass im Wirbelkanal hinten das Rückenmark runterläuft, wie so ein Kabelbaum, der sich dann quasi aufzweigt. Und wenn es dann irgendwann an einer gewissen Stelle auf eins der Kabel drauf drückt, dann kann das eben logischerweise auch eine Schmerzhaftigkeit oder Missempfindung bis hin zu Taubheitsempfindung im Bereich des Versorgungsgebietes dieses Kabels, sprich dieses Nerven, dann geben. Es gibt auch die Möglichkeit, dass es Ausstrahlungen gibt, die nicht isoliert einem Nerv zuzuordnen sind. Dann spricht man von sogenannten pseudoradikulären Ischialgien, also ausstrahlenden Schmerzen. Aber das erstmal so zu den grundlegenden Unterschieden. Wird wahrscheinlich ein bisschen weit führen, das jetzt anatomisch aufzudröseln. Auch welche Möglichkeiten, denke ich, wenn wir gleich noch drauf kommen, es gibt überhaupt für diesen Rückenschmerz. Das ist ja nicht nur, oh, jetzt habe ich Rückenschmerz und das ist auf der Höhe weiter unten und da ist jetzt entweder dieses oder jenes Facettengelenk für zuständig oder eine muskuläre Hartspanne oder so. Da gibt es ja, das weißt du wahrscheinlich noch sogar viel besser als ich, so viele mögliche Ursachen, die da reinspielen können, sodass man da gar nicht sagen kann, immer, das fühlt sich so an, das ist definitiv nur A, B oder C.
Du hast jetzt in den beiden Diagnosen schon einen signifikanten Unterschied angesprochen. Mhm. Das eine ist ein Rückenschmerz, vielleicht ein bisschen unspezifisch. Bisschen dumpfer. Mhm. Patient hat Bewegungseinschränkungen beim Lumbago und bei der Lumboischialgie sind Ausstrahlungen mit dabei.
Jawohl.
Jetzt wissen wir, also der Patient hat bei einem akuten Lumbago massiv Schmerzen.
Mhm.
Kann sich kaum bewegen, kann das vielleicht auch gar nicht einschätzen, was er da hat. Jetzt gibt es aber auch Patienten, die einfach nur diesen Rückenschmerz haben. Und es gibt Patienten, die diese Ausstrahlung mit dabei haben.
Mhm.
Sind die Ausstrahlungen erstmal insofern direkt zu behandeln oder sind sie erstmal im Unterschied gar nicht so wichtig?
Sag mal, es hängt natürlich jetzt ein rein ausstrahlender Schmerz ist ja nicht so, dass man sagt, okay, das ist im Sinne ein Notfall, dass man da jetzt ran muss. Ne? Sowas als Notfall, was man schon mal sagen kann, ist, wenn akute Lähmungen auftreten. Und damit meint man jetzt nicht, dass man sagt, okay, es tut so weh, deswegen kann ich mich weniger weit runterbeugen, sondern dass man sagt, okay, Mensch, ich kriege meinen Fuß nicht mehr gehoben oder ich kriege meinen Fuß nicht mehr gebeugt oder mein Knie nicht mehr kraftvoll gestreckt oder gebeugt. Solche Sachen, das sind dann akute Lähmungen, die bedürfen dann auch der Vorstellung im Notfallbereich. Aber wenn man einfach sagt, Mensch, das zieht mir hier irgendwie das Bein runter und ich spüre es bis zum Fuß kribbeln, dann ist es jetzt nichts, wo man sagt, das muss notfallmäßig angegangen werden. Das kann man da nicht behaupten. Das gibt es auch mal. Also ich selbst bei, wenn solche Erscheinungen auftreten, ich erinnere mich da an ein Beispiel auch noch aus meiner Zeit in der Uniklinik in Marburg, dass wirklich eine junge Frau kam und sagt, okay, sie kriegt ihren Fuß nicht mehr kraftvoll gebeugt, also ihr Sprunggelenk so im Prinzip wie beim Gasgeben, beim Autofahren. Hatte gemeint, sie hat Yoga gemacht und auf einmal ist es ihr, wie man so schön sagte, eben gerade schon hinten reingeschossen. Und wir haben dann gesagt, okay, das ist eine richtige Lähmung, haben Notfall-MRT gemacht und haben auch nichts gesehen. Sie kam nach 4 Tagen nochmal zu einer Verlaufskontrolle dann vorbei und es war alles weg. Also man kann es im Nachhinein auch gar nicht erklären. Es hatte von der Ausstrahlung her gepasst, von der Symptomatik her gepasst, aber es war wirklich eine vollkommen unauffällige Wirbelsäule in der Bildgebung, sodass es dann auch offensichtlich anscheinend schon auch diese funktionellen Beschwerden im Prinzip gibt, wo man sagt, man findet ja überhaupt kein morphologisches, kein anatomisches Korrelat, also sprich, dass man sagt, ah, da drückt der Bandscheibenvorfall drauf oder sowas, ne? Sondern dass da einfach irgendwelche funktionellen Beschwerden so vorgelegen haben, die das im Prinzip vorgegaukelt haben, ja, auch dramatisch natürlich für die Patientin, aber genauso erleichternd, als es dann nach ein paar Tagen auch alles wieder vorbei war.
Ja. Lass uns mal eine Struktur reinkriegen. Also Patient hat irgendwas gehoben oder du hast den Yoga-Fall, nehmen wir dem jetzt mal beispielhaft, Bewegung, es schießt sofort rein. Was wir aus der Physiotherapie immer auch an Fragen bekommen, oh Gott, was ist denn jetzt überhaupt passiert? Letztendlich, für mich immer wichtig, wir haben ein paar Tests, den sogenannten Lasik-Test, wir haben verschiedene andere Testungen, die man machen kann, um herauszufinden, was liegt gegebenenfalls vor. Ja. Haben wir Ausstrahlungen, die wichtig sind. Du hattest das Notfall-MRT schon angesprochen. Also wann gibt es sogenannte Green, Yellow oder Red Flags? Mhm. Die hatten wir ja auch schon mal besprochen. Also was ist wirklich gefährlich? Was muss sofort in die Ambulanz? Und das sind die Taubheitsgefühle, die Kraftverlust, ja, und auch die das Wasserlassen, Probleme beim Wasserlassen oder Wasserhalten.
Klar, das sind natürlich dann schon die richtig fulminanten Dinger, wo aber auch, glaube ich, dann auch die Zuhörer und Zuhörer selbst schon denken würden, okay, das lasse ich jetzt mal wirklich nachgucken, weil das hat natürlich schon für einen selbst auch gleich ein subjektiv viel bedrohlicheres Gefühl.
Genau, also das wäre der Fall, wo wir jedem sagen würden, sofort eine Notfallambulanz aufsuchen, ins Krankenhaus gehen und sich checken und untersuchen lassen.
Genau, manchmal ist es ja auch so, dass man für sich selbst sagen würde, wenn man jetzt einen Bekannten anruft, sagt, oh, mein Bein ist total taub. Damit meint man dann vielleicht, aber es fühlt sich so ein bisschen dumpfer an, wie eingeschlafen oder wie ein Ameisenkribbeln. Also das sind natürlich sehr, wenn man sehr subjektiv geprägte Begrifflichkeiten, die wir da jetzt gerade so verwenden und so. Ne? Im Zweifelsfall mit Sicherheit lieber einmal mehr nachgucken lassen. Aber es ist doch, weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, aber aus meinen ganzen Jahren Erfahrung jetzt so, das ist doch sehr, sehr selten, auch in der Uniklinikzeit oder auch in den anderen Klinikzeiten, da solche akuten großen Bandscheibenvorfälle kommen, die so sehr Nerven komprimieren. Dann möge mir das verzeihen, wenn man da jetzt in irgendwelchen spezifischen Wirbelsäulenzentren in Ambulanzen arbeitet und sagt, das kommt jeden Tag vor. Zumindest so aus meiner Erfahrung war es jetzt noch nicht so und auch in der Praxiszeit ist es jetzt nicht einmal so gewesen bei mir, dass jemand da einmal vorbeigekommen wäre und gesagt, okay, hier müssen wir jetzt wirklich notfallmäßig weiterleiten.
Genau. In den meisten Fällen ist es eigentlich so, dass man nicht notfallmäßig ins Krankenhaus muss. Wichtig, die Patienten haben ja immer erstmal ein starkes Schmerzempfinden.
Ja.
Das löst wiederum Ängste aus,
absolut,
was ist
absolut
jetzt passiert. Ich habe den Fall eben angesprochen, dass Leute immer denken, jetzt habe ich einen Bandscheibenvorfall. Mhm. Da wollen wir einfach auch nochmal differenzieren. Bandscheibenvorfall oder Prolaps, also eine Vorwölbung oder solche Dinge, sind einfach massiv unterschiedlich zu bewerten. Ja, ein Bandscheibenvorfall, ich weiß nicht, ob die Statistik noch aktuell ist, jeder Mensch hat im Leben mindestens 7 Bandscheibenvorfälle, von denen er nichts weiß. Mhm. Außer er geht ins MRT, dann weiß er es, hat aber mit dem Rückenschmerz, den er aktuell hat, überhaupt nichts zu tun. Wird aber dann anhand des Bandscheibenvorfalls behandelt. Was ich damit sagen will, ist, dass die Patienten relaxter werden müssen, wenn sie bestimmte Befunde bekommen. Mhm. Ja? Weil wir hatten mal einen Professor, der in der Uni einen Vortrag gehalten hat Und das war interessant, weil er kam dann rein und war gut gelaunt und turnte da rum und fanden das ziemlich lustig. Und dann hat er ein MRT-Bild gezeigt von einem Rücken und das war eine Vorlesung für Ärzte und Physiotherapeuten. Und dann hat er die Ärzte gefragt, was die denn glauben würden, wie dieser Patient aussieht. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, also der muss im Rollstuhl sitzen, so vom bildgebenden Verfahren her. Und die Physios haben noch ein bisschen anders. Ja, also laufen, glauben sie, kann er noch, aber deutlich. Und dann kam raus, es war ein MRT vom Morgen und der Professor hatte sich selber da reingelegt und hatte gezeigt, dass eben nicht Bilder beurteilt werden in dem Fall, sondern einfach die Klinik und die Beschwerden.
Gut, dass du das so ansprichst. Das wäre so der Kommentar gewesen, dass man halt keine Bilder behandelt, sondern die zugehörige Patienten.
Genau. Und in dem Fall, dem Patienten schon Angst zu nehmen, es gibt ja eigentlich Leitlinien auch der Schmerzmedizin, wo man sagt, wenn ich jetzt, ich weiß, der Patient sagt dann teilweise, ja, ich möchte aber keine Schmerzmittel nehmen. Im Umkehrschluss, während er mir das sagt, zündet er sich eine Zigarette an, da bin ich immer ganz, bin ich immer ganz belustigt, das dann zu sehen. Auf jeden Fall zu sagen, auf jeden Fall schon mal ein Schmerzmittel nehmen, Ibuprofen, Paracetamol, je nachdem, was man verträgt, wenn man sich nicht sicher ist, gegebenenfalls den Hausarzt fragen oder so, der hat ja meistens die Ahnung dann, was man nehmen kann und die Nebendiagnosen, die da sind. Und ich habe früher noch gelernt, kurz und heftig hieß es immer. Also lieber 3-5 Tage, weil meistens, wenn wir so eine Latenzzeit nehmen, also wie lang, das ist ja auch immer die Frage, habe ich jetzt die Rückenschmerzen, sind 65% der Patienten nach 7 Tagen wieder gut. Mhm. Ja? Und die Schmerzmedizin hat gesagt, lieber kurz und heftig, also Beispiel Ibu 600, morgens, mittags, abends, über 3 Tage und dann so viel wie möglich bewegen, bloß nicht hinlegen. Wie ist da der Stand?
Ich bin also, ja, ich glaube, dem kann man da schon noch zustimmen. Ich finde es sowieso etwas schwierig, an den sagen, okay, man nimmt das eine Medikament dreimal oder zweimal oder viermal. Natürlich gibt es Standarddosierung, aber es ist ja schon so, dass eine Schmerztherapie ja dann sinnvoll ist, wenn die Patientin, Patient damit schmerzarm oder schmerzfrei wird. Ne? Und wenn die Schmerzen sich nicht verändern und ich habe 3 davon genommen, dann ist das offensichtlich nicht das alleinig richtige Mittel, dass ich da brauche. Das Ziel soll natürlich sein, dass man möglichst zügig da auch wieder rauskommt aus diesen Schmerzhaftigkeiten, weil auch das weißt du wieder besser mit den sich anschließenden muskulären Verspannungen, diese Verkettungen, die dann auftreten können. Ich glaube schon, dass es so ist und behandle jetzt ja nicht vorrangig Rückenschmerzen, sondern das ist ja etwas stiefmütterlich in meinem Alltag da vorkommt, aber aus der Vergangenheit und aus den Erfahrungen, die man da gemacht hat, schon so ist, dass ich glaube, die funktionelle Belastung das Entscheidende ist, dass man das ermöglicht. Ich glaube, diese Idee, jetzt habe ich Rückenschmerzen, ich kann mich nicht rühren, ich nehme die Ibuprofen und lege mich ins Bett. Ich glaube, dass das schlecht ist. Oder ich bin mir sicher, dass das schlecht ist, sondern so ein funktionelles Belasten, so ein irgendwie doch noch so ein bisschen weiter, so ein, möchte man sagen, so ein halbwohliges in den Schmerz hinein, dass man das hat, dann kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf, Wärme- oder Kälteanwendung, solche Sachen, die ja von den Leuten bisweilen total unterschiedlich, ob des angenehmen oder des wohligen Empfindens da wahrgenommen werden, wo man meiner Meinung nach überhaupt keinen großen Fehler machen kann. Dem einen tut die Kälte besser, dem nächsten tut die Wärme besser, die muskuläre Entspannung. Natürlich gibt es das alles noch mit Stufenbettlagerung und wenn man wirklich sagt, ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr rühren oder so, das ist ja auch eine Frage teilweise des Alters. Ne? Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man beispielsweise nicht nur einen Bandscheibenvorfall oder eine Vorwölbung oder eine Irritation von kleinen Gelenkchen haben könnte. Es könnte ja auch mal ein Wirbel eingebrochen sein beim älteren Menschen. Und das ist dann schon was, wo man sagt, okay, Mensch, wenn diese Schmerzen dann erstmal über 6 Wochen da sind, wo man dann eine Diagnostik folgen lässt. Ne, das trifft sich dann wieder mit den Leitlinien, was du gerade angesprochen hast.
Ja, also aus funktioneller Sicht erklären wir es natürlich immer so. Also wir haben ja den Kopf dabei, der diese Schutzspannung einfach am meisten mit auslöst. Das heißt, wir haben ein Ereignis gehabt, ein, sagen wir mal, traumatisches Ereignis für den Rücken in Form einer Art Fehlfunktion. Mhm. Das heißt, der Kopf hat gedacht, oh, die Position ist gegebenenfalls zu schnell ausgeführt worden. Er will den Rücken schützen, er will die Bandstrukturen schützen, er will die Bandscheibe schützen und geht in eine massive muskuläre Schutzspannung. Mhm. Also in sogenannten massiven Hyper. Hyper ist immer zu viel. Tonus ist der Spannungszustand. Das bräuchte ich dir ja nicht erklären, aber für die
Zuhörer
natürlich. Oder ich muss es dir doch noch erklären, aber das glaube ich.
Hat jedenfalls nicht geschadet, okay. Nochmal zu hören.
So, und was die Schmerzmedizin dann letztendlich bringt, ist ja eine Reduzierung des Schmerzes und damit eine erhöhte Funktion. Das heißt, über die erhöhte Funktion, und deswegen sagen wir den Patienten auch immer, mobilisieren in den Schmerz und so schnell wie möglich. Weil dann merkt der Kopf wieder in der Wahrnehmung, ah ja, ich kann ja wieder in die Position gehen und mit einem Schmerzmittel kann ich das einfach besser als ohne Schmerzmittel. Und dann bin ich relativ schnell wieder in 3 bis 5 Tagen aus dieser Geschichte raus, weil der Körper diese Schutzspannung dann einfach nachlässt. Der Kopf denkt, ah ja, ich brauche ja gar nicht mehr schützen, da war ja doch nichts und so, jetzt mal einfach erklärt, und lässt diesen Tonus wieder nach. Ja, und das ist ja das einzige Problem. Und die Schmerzmittel helfen da einfach enorm gut, um so schnell wie möglich rauszukommen und eine Chronifizierung, und das ist ja die Gefahr dabei, zu vermeiden. Also, dass ich dann genau 4, 5, 6 Wochen mit dieser Geschichte rummache und diese Spannung einfach nicht verloren geht und im Schmerzgedächtnis das einfach bleibt und dieses Segment oder je nachdem, was betroffen war, einfach erhöht geschützt wird weiterhin. Was natürlich auch eine Gefahr ist, wenn die Leute, sagen wir mal, untrainierter sind, ein gewisses Übergewicht haben, Rauchen ist ein wichtiger Faktor, dann, und das nicht machen und sie nicht dran halten, dann bin ich hinten raus immer deutlich länger. Und deswegen ist es einfach wichtig, die ersten Tage mit einem Schmerzmittel zu nehmen. Es ist ja auch meistens tatsächlich so, wenn du in eine Ambulanz gehst, fragen die dich als allererstes, haben sie schon mal ein Schmerzmittel genommen?
Ja.
Weil sie sind hier in der Notfallambulanz, warum nehmen sie kein Schmerzmittel? Und das ist schon ein wichtiger Faktor, den wir natürlich heute über vielleicht Umdenken in unserem Lebensverhalten, das ist ja auch wichtig. Ja? Aber in so Fällen finde ich ein Schmerzmittel einfach enorm wichtig.
Absolut, absolut. Und es gibt ja auch diverse Freiverkäufe, mit denen man da schon mal hantieren kann und sagen, okay, wir haben jetzt keine dieser angesprochenen Red Flags vorliegen, dann kann man damit auch durchaus anfangen. Es geht ja auch keiner bei Kopfschmerzen sofort in die Ambulanz und sagt, jetzt habe ich aber Kopfschmerzen, sondern dann nimmt ja auch jeder eine Aspirin oder eine Ibuprofen oder was auch immer. Und das ist schon vernünftig. Natürlich ist es kein Nachteil, wenn man sagt, Mensch, was für Übungen kann ich denn da für den Rücken machen? Und natürlich gibt es dann würde ich mal behaupten, wahrscheinlich nichts Besseres, als beim Physiotherapeuten sich anleiten lassen zu können. Aber es ist ja doch schon so, dass wenn man sagt, Mensch, seien es die Krankenkassen, selbst auch auf YouTube oder so, es gibt ja doch diverse Rückenvideos, Rückenschulungsprogramme, wo man sagen kann, Mensch, so 2, 3 Übungen. Ich meine, heutzutage fast jeder kennt ja so eine Handvoll Übungen, die man so für den Rücken schon mal so ein bisschen anstarten könnte.
Mach's dir aber gar nicht kompliziert. Nimm Schmerzmittel und geh spazieren. So beweg dich oder dehn dich leicht in den Schmerz rein. Alles, was geht. Du musst jetzt nicht dich langsam reinbewegen, gucken, wo die Grenzen sind, aber Bewegung ist das Entscheidende.
Möchte ich schon, auch wenn wir nicht am Ende sind, aber schon vorweggreifen. Ich glaube, das ist die Aussage des Podcasts heute bei diesen Rückenschmerzen. Wenn da nicht solche Red Flags vorliegen, beweg dich. Ja, krieg das Schmerzen hin, aber beweg dich, Mobilität, funktionelle Belastung.
Genau.
Das kann man schon, finde ich, vorwegnehmen als den großen.
Und wichtig, die zweite wichtige Aussage ist, die Wirbelsäule ist ein richtig tolles Konstrukt. Und die passt sich auch in unserer aktuellen Situation, wenig Bewegung, die passt sich eigentlich an alle Situationen wunderbar an. Wir haben eher die Problematik, dass wir mit unserer Schnelligkeit, in der wir leben, auch psychisch dem Ganzen nicht folgen können und auch die Wirbelsäule nicht. Aber sie passt sich an alles wunderbar an und jede Situation, nur wir müssen sie genug belasten. Und je besser wir sie belasten, desto besser passt sie sich an Situationen an. Und das gilt auch bei so einem akuten Lumbago eigentlich, bei einem Hexenschuss. Ja? Und gehen wir aber mal jetzt davon aus, dass der Patient hat jetzt seine Ängste abgelegt dann unseres Podcasts und hat sich bewegt, hat ein Schmerzmittel genommen und nach 7 Tagen sagt er, ich habe gesagt, 7 Tage soll es besser sein, ich habe aber immer noch Beschwerden. Jetzt kommt er zu dir im Zweifelsfall und sagt, hier, ich habe noch Rückenschmerzen, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt sind so unspezifische Rückenschmerzen, mal vom Budget abgesehen, auch immer, muss man nicht gleich Physiotherapie verschreiben. Da bin ich eigentlich dafür, weil die Physiotherapie leitet natürlich ein bisschen an. Da wäre ich jetzt schon wieder bei dir zu sagen, jetzt warten wir nochmal ab, vielleicht verändert man nochmal die Medikation. Und bewegen Sie sich nochmal, versuchen Sie mal da ein bisschen Übung zu machen, wenn man es klinisch untersucht hat. Aber was ja dann immer kommt, ist bei vielen dann auch, okay, was macht man? Kann ich mal eine Spritze haben? Oder wie sieht es da aus? Ich weiß aus den Studien, dass die Spritzen nicht unbedingt immer der beste oder auch erfolgreichste oder sinnvollste Weg sind. Hinzu kommt, dass manche noch dann versuchen einzurenken. Ich bin ja kein Fan von Einrenken. Aus der manuellen Therapie oder aus dem Bereich der Physiotherapie geht man ja auch davon weg. Man geht eher in Richtung Deblockierungen, eher in Anleitung, in aktive Umsetzung wiederum. Weil man einfach weiß, dass zum Beispiel beim Hexenschuss keine massiven Einrenkungen vonnöten sind und die meistens sogar teilweise mehr Schmerzen machen. Es gibt aber auch noch Physiotherapeuten, die einrenken, die das in Deutschland übrigens gar nicht dürfen. Mhm. Nur, das dürfen ja nur die Ärzte. Mhm. Und aber was und vor allen Dingen, was spritzt man denn dann eigentlich? Das ist immer die Frage der Patienten auch.
Also da noch zu sagen, das ist wirklich was, das bei mir im Praxisalltag im Prinzip so gut wie nicht vorkommt, weil wir da etwas anderen Fokus bei uns legen. Aber man kann ja entweder ein Schmerzmittel spritzen, man kann ein Cortisonpräparat spritzen, man kann ein Mischpräparat daraus spritzen. Es gibt dann teilweise auch 1, 2, 3 Alternativpräparate, die Kollegen teilweise spritzen. Es gibt Möglichkeiten, dass nach einer Untersuchung gezielt beispielsweise an Zwischenwirbelgelenk, also an Facettengelenk oder ans Kreuzdarmbeingelenk, ans sogenannte ISG, ranzuspritzen. Ich weiß, dass Kollegen auch teilweise so Depotspritzen einfach in die Po-Muskulatur, also in die Lutealmuskulatur reinsetzen und das den Leuten hilft. Ich glaube, so ein bisschen gilt da schon das Credo so, wer halt hat recht und wenn das dann funktioniert hat, dann ist es gut oder zumindest nicht geschadet hat. Es ist auch immer die Frage, so ähnlich wie mit einer erweiterten Bildgebung, ja, wie wir es auch schon mal besprochen hatten, wenn ich jetzt dann dezidiert irgendwo hinspritzen möchte, um zu gucken, ja, okay, wie hat das denn gewirkt oder hat es nicht gewirkt, sprich, welchen Effekt hat das denn gehabt und sowas, dann muss ich vielleicht auch ein bisschen anders spritzen oder kontrollierter unter Röntgenanwendung, also so einen Bildwandler dafür verwenden, als wenn ich einfach nur so ein Schmerzdepot da irgendwo hinspritzen möchte, dem Patienten noch was Gutes tue mit Schmerzmitteln, die ich ihm aufschreibe und ein bisschen Physiotherapie mit Wärmetherapie. Ich sage den Leuten auch oft, wenn sie dann zur Physiotherapie gehen, sagen Sie gleich bei der Physiotherapie, das Ziel ist die Anleitung von Eigenübungen, dass Sie da 6 Anwendungen haben, dass Sie eine Rückenschule erlernen, es bringt Ihnen nichts, wenn Sie 2-mal die Woche da irgendwo hinlaufen, machen Ihr Lebtag nichts, gehen dann 2-mal die Woche hin, 20 Minuten oder was da inzwischen ist, und dazwischen machen Sie nichts zu Hause, sondern das können Sie morgens und abends 20 Minuten machen und das zu Hause. Und die Übungen sind ja nicht so hochkomplex, dass man die nicht zu Hause umsetzen kann, die man da kriegt. Von daher, also ich glaube, das ist wirklich was, da können die Patientinnen und Patienten ganz, ganz viel in Eigenregie mit lösen. Was häufig noch mit reinkommt, jetzt mehr aus der ärztlichen Seite, ist, dass die Patienten sagen, gut, ich kann so aber nicht arbeiten gehen. Und das ist natürlich was, das kann man nachvollziehen, je nachdem, wie stark auch so ein Schmerz ist und natürlich auch, was für einen Beruf jemand ausübt. Ne? Ist ja klar, wenn jemand da beispielsweise auf der Baustelle arbeiten kann, sich kaum rühren, dass das schlechter funktioniert, als wenn jemand sagt, Mensch, ich bin am Schreibtisch, der ist höhenverstellbar, ich kriege das schon irgendwie hin. Also das ist dann schon nochmal individuell so ein Unterschied und, so, und Leute dann teilweise aus der Belastung vielleicht mal rausnehmen muss kurzfristig.
Da bin ich immer, also die Studienlage zeigt was anderes zum Beispiel. Also klar müssen wir unterscheiden, also da bin ich dabei, dass der auf der Baustelle oder so, der gerade was gerummert, den Schmerz rein, dann nicht gleich schon wieder da 100 Kilo hochheben kann, ist mir klar. Was man aber sieht, ist, dass die Leute schnell besser werden, wenn sie zur Arbeit gehen.
Glaube ich so.
Weil das hat A, die Chronifizierung, also den psychischen Faktor, weil zu Hause denkt man eher über den Schmerz nach und dann geht er wirklich langsamer weg und die Bewegung tut ihnen einfach gut. Mhm. Was dann immer vergessen wird, also ich bin ja dabei, dass man sagt, okay, man kann was ranspitzen, das hat teilweise einen guten Erfolg und verschlimmern tut man es im Zweifelsfall nicht, sondern man kann es eigentlich probieren. Auch wenn ich es jetzt nicht als erstes probieren würde, sondern erst nach einer bestimmten Zeit. Was aber die Ärzte immer vergessen, was uns Physiotherapeuten dann wichtig ist, zum Beispiel die Rückenbandage. Mhm. Wir hatten ja letztens eine schöne Diskussion über eine Sprunggelenksbandage,
ja.
Wo du einer Patientin gesagt hast, also du schreibst die jetzt mal auf, aber du glaubst nicht, dass sie so viel ihr bringt, weil sie ja relativ schnell jetzt einfach belasten soll und sie vielleicht im Aufbau der Kraft oder so verhindert.
Ja, mein Argument ist ja, da haben wir es ja auch schon ein paar Mal von gehabt, auch außerhalb des Podcasts im Rahmen, dass ich mir sage, okay, die Muskulatur, der Körper merkt einfach, ich werde von außen gestützt, ich muss weniger machen und unterlässt dann gegebenenfalls regulatorische Prozesse so im Körper. Ne? Wir haben das ja schon mal ausdiskutiert, dass du sagst, es kann aber zu gewissen Graden schon unterstützen und echt vorteilhaft sein. Und da war ich ja auch ein gelehriger Schüler und habe dies ja auch so aufgenommen und bin da auch durchaus großzügiger geworden, was diese Dings angeht, was diese Rezepte da und Verordnungen entsprechend angeht. Ja, aber das nehme ich natürlich auf, wenn mir jemand, der das im Alltag regelhaft erlebt, sagt, Mensch, so und so kann es auch funktionieren.
Das ist einfach wichtig beim Rücken einfach auch, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, weil die Ärzte haben noch den Eindruck, also viele, dass diese Rückenbandagen Muskulatur abbauen. Das ist bewiesen, dass es das nicht tut, sondern es ist rein regulierend und stützend. Das heißt, der hat jetzt, ich habe eine gewisse Kompression und wenn der die vorne mit dieser Schnürsenkel dazu macht, mit dem Klett, hat der automatisch 50% weniger Schmerzen.
Okay.
Also 50% ist jetzt meine Zahl, da kann ich jetzt auf 30, also ich weiß es nicht genau, aber die Hälfte von den Patienten sagen, also das ist super, super besser. Okay. Damit kann ich auch arbeiten gehen, damit kann ich stehen. Und das ist wirklich super gut. Und die kann man ja, wenn man nochmal irgendwann mal so ein Ereignis hat, auch super direkt wieder anziehen.
Ja.
Also Beispiel, der Patient hat sich jetzt im Garten geholt, dann soll er das in Zukunft ein bisschen mehr noch im Garten anziehen. So. Und in der Funktion, und das ist der Unterschied zum Korsett, in einem Korsett stützt mich, in einem Korsett baue ich Muskulatur, weil da kann ich mich ja zum Beispiel gerne nach unten beugen.
Ja.
So. Aber bei einer Bandage kann ich alles machen, weil sonst bräuchte man auch keine Kniegelenksbandage, das ist ja dasselbe Spiel. Ja.
Ich sage, ich war da ja auch.
Ja, man macht sich darüber halt so wenig Gedanken und denkt, ja klar, baut es ein bisschen ab, aber es ist nicht der Fall. Ich benutze alle weiteren und das ist, soll ja kein Standard werden, wie jetzt eine Einlage für einen Fuß oder sowas, die ich hier wirklich stützend die ganze Zeit habe, sondern das soll jetzt für den Fall akut und die Bandage behalte ich. Das heißt, ich kann sie immer mal wieder nutzen bei Tätigkeiten, wo ich merke, da bin ich instabil. Das Grundlegende muss natürlich immer sein, weiter Kraft aufzubauen. Also das muss das Ziel bei allem sein. Sagen, die Patienten sagen, ja, wie konnte ich das denn verhindern? Manches ist einfach auch Pech.
Ja.
Ja, wenn ich dann in der Untersuchung sehe, die sind funktionell eingeschränkt, aber die haben keine Kraftdefizite oder sonst irgendwas. Also wenn ich da die Testbatterie durchhaue, in den Testungen sehe ich, die sind eigentlich stabil. Ja. Mhm. Da muss ich einfach sagen, das ist einfach Pech. Das kann jedem passieren. Ja.
Ja.
Und dem aber eine Rückenbandage zu geben, ist kein Defizit. Und die Patienten sollen die unbedingt anziehen, weil sie ihnen einfach enorm viel Schmerzen am Anfang nehmen und den Prozess deutlich verschnellern.
So, ich kann jetzt nicht aus der eigenen Erfahrung so extrem viel mitreden, weil das eher so ein ja, ist nicht im Hauptfokus bei mir im Alltag. Aber glaube ich dir so, kann ich mir auch gut vorstellen, ne? kann man auch nachvollziehen. Was ich interessieren würde, ob das auch oder ob das deine Einschätzung so deckt. Ich habe das Gefühl, die Paare, die man damit mal sieht, die dann solche Rückenbeschwerden so akut kriegen, das sind ganz, ganz selten welche, aber ich kann das jetzt nicht mit harten Zahlen belegen, die sagen, ja, ich mache sowieso jeden Tag eine Viertelstunde meine Rückengymnastik und meine Bauchgymnastik oder sowas, sondern Leute, man sagt, ja, es ist ja schon so, wenn man sie dann sagt, ja, dann sollen sie eben eine Rückenschule erlernen und dann sollen sie Anleitung dafür bekommen. Da sagt ja selten, da brauche ich nicht, ich mache sowieso mein Konzept jeden Tag. Also ich möchte da nochmal ran appellieren und glaube, das ist extrem wichtig oder einer der ganz wichtigen Bereiche ist, wo man sagt, da kann man über Prävention wirklich was gewinnen, weil du hast zwar gesagt, und das stimmt ja auch, die Wirbelsäule passt sich gut an, aber so rein von der Evolution her ist es im aufrechten Gang immer noch etwas, wo wir vielleicht noch etwas optimierter in, weiß nicht, ein paar hunderttausend Jahren aussehen werden. Und wo ich schon glaube, dass man über, wenn man sagt, Mensch, das sind meine Rückenübungen oder vielleicht auch da der doofe Spruch, du kannst vielleicht bestätigen, ob er stimmt, der größte Rückenmuskel ist der Bauch, also sind die Bauchmuskeln, ne? Also sprich diese Stützmuskulatur, die Rumpfmuskulatur. Das heißt, wenn man sich da vielleicht wirklich sagen würde, Mensch, so 5 bis 10 Minuten Training am Tag, von mir ist auch jeden zweiten, wie auch immer, alles ist besser als nichts, die gönne ich mir oder meinem Körper und mir, weil man tut ja nur sich selbst einen Gefallen. Ich glaube, wenn du nie was machst und dann hast du es und dann fängst du an, ich meine, das hört sich jetzt doof an, aber dann hast du ja untrainierte Muskulatur vielleicht und dann kommt da auf einmal Training drauf, die ja vielleicht sogar eine Muskelkater auslösen kann und du hast ja eh schon Beschwerden. Also von daher wäre mein Appell Prävention. Ich weiß nicht, ob du da in die gleiche Kerbe reinhauen würdest.
Ja, also grundsätzlich, wenn die Patienten erzählen, sie machen viel Übung, dann würde ich schon mal hellhörig werden.
Mhm.
Das ist meistens ein Zeichen, dass sie nämlich nichts machen. Ja, also wir haben schon viele, die sagen, ja, ich habe meine Übung gemacht und wir erkennen ja auch Dinge einfach in bestimmten Bereichen. Hat er die jetzt gemacht oder nicht gemacht? Weil wir müssten eigentlich jetzt eine Verbesserung dann auch sehen. Also
ja.
Das merkt man schon, dass die Patienten da ein bisschen übertreiben in dem, was sie da tun. Prävention ist ein ganz wichtiger Punkt einfach auch. Wir sehen es ja auch, sagen wir mal bei den postoperativen Geschichten, wenn jemand jetzt akut einen Unfall hat oder ein Trauma hatte, wird dann operiert. Wenn der vorher was gemacht hat, ist der viel schneller fit.
Hm.
Und je älter wir werden, desto entscheidender ist dieser Faktor.
Ja.
Ja? Und grundsätzlich, wir wissen ja auch, Kraftaufbau und Bewegung sind die zwei wichtigsten Faktoren für Muskelgewebe, für Krebsvorsorge, für alle möglichen Erkrankungen. Was Besseres
können Vorbeugung, wir... Krebsvorbeugung, Krebsvorbeugung. Genau. Dass jemand denkt, der kann... Vorsorge, dass jemand denkt, er kann Untersuchungen ausfallen lassen, weil er die Hantel nimmt.
Nein, das nicht. Genau, hast du recht, ja. Also das, da kann ich präventiv einfach das meiste tun. Ja. Was man aber auch sagen muss, ich kann es natürlich nicht zu 100% verhindern, aber ich kann die Chance, dass etwas passiert, deutlich verringern.
Ja. Es bleiben ja auch die übrig, wo man sagt, also ein sehr guter Freund von mir, wirklich topfit, Modellathlet vom noch besser als du. Und zack, Rückenschmerzen, kann seinen Fuß nicht mehr bewegen, Notfall-MRT bekommen und Bandscheibenvorfall, der draufdrückt, ist selbst Kollege aus einer Uniklinik und ist dann 2 Tage später auch gleich operiert worden mit Bergung dieses Bandscheibensequesters, also dieses losgelösten Bandscheibenteils da. Und ich sagte, Mensch, das gerade der das kriegt, ist ja echt verrückt und sowas, weil auch keinen rückenschädigenden Sport jetzt irgendwie gemacht hat, sondern wirklich ein Muskelkorsett, wo man denkt, okay, da kann gar nichts drin passieren. Es kann diese Leute natürlich auch trotzdem erwischen. Ne? Das ist ja nicht, dass man sagt, wenn man 5 Minuten Rückenschule am Tag macht, dann passiert einem nichts. Aber so wie es häufiger schon hatten und sowas, ne, dass es mit Sicherheit kein Nachteil ist, wenn man auf einer guten Basis da einfach aufbauen kann, selbst wenn was passiert, um wieder so Return to Sports oder Return to Daily Life oder sowas zu haben.
Genau. Und das Entscheidende ist dann auch, dass das, wenn das zum Beispiel nicht vorhanden ist, man natürlich die Chance nutzt, um das Ganze anzugehen. Weil wir hatten es von Schmerzgedächtnis auch, dass man einfach verhindert, dass es chronifiziert. Und es ist immer wie so eine Art Warnschuss einfach vom Körper auch. Ja? Irgendwo muss was gewesen sein, was überbelastend war, wo ich vielleicht nicht perfekt mit dem Rücken in der Balance war oder sonstiges. Das heißt, dass die Physiotherapie es auch schafft, und das kriegt man normalerweise wirklich in einem Rezept einfach auch hin. Mhm. Ich kriege immer zu viel, wenn die Patienten dann woanders herkommen, sagen, ja, der hat mir noch nicht mal eine Übung 6-mal gezeigt, da kriegst du ja genauso zu viel wie ich. Wo ich mir denke, das kann es ja wohl nicht sein bei so einer Diagnose. Ja? Und Angst nehmen, zu zeigen, der Rücken kann alles ab, das sind auch immer die wichtigen Fragen der Patienten. Was kann ich denn jetzt machen? Sie können alles machen. Mhm. Sie dürfen alles machen, sie sollen alles machen, natürlich aktuell bis zur Schmerzgrenze dann, wenn es möglich ist, langsam über diese Schmerzgrenze hinaus mobilisieren.
Ja.
Ja? Und danach, wenn der Schmerz wieder deutlich weg ist, dann sollte man es nutzen, um diesen kleinen Schuss da von Bug zu nutzen und zu sagen, ich muss ein bisschen was tun, wo sind meine Defizite?
Ja.
Die können wir dann vor allen Dingen auch aufzeigen oder ihr vielleicht ja auch aufzeigen und sagen, da müssen sie was tun, damit es in Zukunft nicht mehr passiert.
Ja. Ja.
Und das ist letztendlich dann die entscheidende Aufgabe der Physiotherapie auch. Ja? Und wenn man sagt, da entwickelt sich doch noch irgendwas oder man muss nochmal gucken, dann müssen wir nochmal Rücksprache mit dir halten oder mit anderen halten und so muss das dann letztendlich laufen.
Absolut,
und
absolut.
Dann weiß der Patient aber, das jetzt so eigentlich so ein bisschen einzuschätzen, was er zu tun hat. Die Physiotherapie muss gucken, dass die Funktionen wiederhergestellt werden, dass man anleitet, dass man Tipps gibt, die Erstversorgung gegebenenfalls über den Arzt, über eine Bandagierung, über dann auch vielleicht eben eine Injektion. Und vorher sollte der Patient aber die Akutmaßnahmen selber schon mal bewältigt haben und geguckt haben, was ist denn eigentlich Stand der Dinge und was hilft mir.
Ja, so kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen und so ist es auch richtig. Ne? Und dass es da durchaus Zeitfenster gibt, die man erstmal auch verstreichen lassen kann, bis man dann gegebenenfalls doch in irgendwelche weiterführenden Diagnostiken einsteigen müsste. Das ist absolut so.
Genau. Ganz bei dir. Bei der Diagnostik ist dann einfach, da werden wir sicherlich mal noch was machen zum Thema Bandscheibe, wie unterschiedlich einfach da ein Bandscheibenvorfall sein kann.
Klar, man könnte auch jetzt hier natürlich, sind wir jetzt bei den Begrifflichkeiten weit oben geblieben und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, Bandscheibenvorwölbung, Nervenwurzelreizung, eine Zwischengelenksarthrose, eine Zwischengelenksblockade oder gibt es überhaupt Blockaden, was du angesprochen hast. Das heißt, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten und wenn man sich da vielleicht auch im Gedanken von frei machen kann, als Patient oder Patient sagen, ich muss aber jetzt hundertprozentig genau wissen, was das jetzt im Einzelnen gewesen ist. Also Hand aufs Herz, ich bin gar nicht davon überzeugt, dass man es immer so dezidiert rauskriegen kann, außer wenn es natürlich eine größere strukturelle Schädigung ist. Aber diese funktionellen Schmerzen und Beschwerden, die daraus resultieren, dass da jemand dann mit letzter Gewissheit sagen kann, und das war garantiert Facettengelenk XY auf dieser Seite und das hat das ausgelöst und da kamen keine Folgen. Also das ist schon ein starkes Mischbild da und da konnten wir, glaube ich, ganz gut auch durch diese, sagen wir mal, Begrifflichkeiten an der Oberfläche bleiben, zeigen, dass man da am Anfang erstmal wenig falsch machen kann.
Das ist auch das, was ich mir von den Kollegen in der Physiotherapie oder Kolleginnen wünschen würde. Bestimmte Aussagen, wo sie sich einfach nicht sicher sind oder sagen können, einfach sagen, man kann es einfach nicht immer hundertprozentig sagen. Ja. Wenn die Patienten mir sagen, wieso habe ich jetzt nur den Schmerz links? Ja, keine Ahnung, ihre rechte Seite ist im Zweifelsfall gleich alt und hat vielleicht die gleichen Defizite, aber jetzt ist es links passiert, das kann auch einfach nur Pech sein. So, und ich muss es nicht immer erklären können und muss dann einfach auch mal hingehen und sagen, ich kann es Ihnen nicht sagen, wir wissen es nicht, es ist jetzt einfach so, wir behandeln jetzt die Symptome und wir behandeln, gucken, dass es besser wird und dann ist das Thema auch durch.
Ja.
Ja? Und da sollte man sich auch mehr trauen, das den Patienten einfach zu sagen und da sollten die sich dann auch einfach mit zufrieden geben und nicht immer nach der absoluten Diagnose dann auch suchen, weil es bringt letztendlich dann auch nichts.
Ja.
Gut, wir haben gedacht, wir sind so 20, 25 Minuten, jetzt haben wir schon 34 Minuten. So schnell geht es zum Thema Rückenschmerz. Man kommt doch schnell in gute, denke ich, wichtige Infos.
Auf jeden Fall.
Dann gehen wir in den Abschluss, unsere Abschlussgeschichte.
Jawohl.
Die Geschichte, hast du was zu erzählen?
Eigentlich nur was ganz Spontanes, weil mir ist eingefallen, jetzt haben wir so viel über Rückenschmerzen geredet und wenn ich jemals welche kriegen sollte, dann würde ich auf jeden Fall bei dir zur Physiotherapie kommen. Denn du hast vorhin gesagt, die Patienten, die sagen, sie möchten kein Schmerzmittel nehmen, wenn sie beide sind, zünden sich aber dann eine Zigarette an. Und wenn ich dann auch noch rauchen würde, dann könnte ich ja bei dir im Studio direkt, also im Studio während der Anwendung rauchen. Respekt.
Ja, ich habe ja zum Thema Rauchen ein spezielles Thema, weil als meine Freundin und ich kennengelernt, die war so Gelegenheitsraucherin, ne? Und ich kann es ja überhaupt nicht ab. Also ich esse ja einfach sehr, sehr gerne und finde es immer toll, wenn man dann den Geschmack vom Essen im Mund hat, ein tolles Essen, noch einen tollen Wein oder sowas. Und dann
das erklärt auch deine Abneigung gegen das Zähneputzen.
So, genau. Ja, weil den Geschmack, den möchte ich schon mit ins Bett nehmen auch. Ja? Und die hat so ab und zu, und dann habe ich gesagt, also entweder du willst mit mir zusammen sein, dann musst du aufhören zu rauchen, weil ich hasse das. Mhm. Und dann hat sie ja auch sofort aufgehört und hat dann, muss ich Lob aussprechen. Ja? Und bei den Patienten, da vermisse ich, ja, ich rauche ja nur ab und zu und will ja eh aufhören. Da sage ich, ja, dann jetzt, warum heute nicht? Mhm. Ja, heute ist schlecht. Ja, also heute, weil heute Abend ist nochmal das. Oder ich verstehe die Konsequenz einfach bei den Patienten nicht. Und das ist
aber es können auch nicht alle mit dir zusammen sein.
Natürlich nicht. Ja, ich weiß, die Schlange ist wahrscheinlich kurz, aber und gegen dich habe ich eh keine Chance. Ja.
Ja.
Also wenn du da im weißen Kittel auftauchst, da kannst du so viel rauchen, wie du willst wahrscheinlich. Nee, aber das habe ich natürlich nur bildlich gemeint.
Ist klar. Verstehe ja auch, klar.
Weil hier geht ja der Feuermelder los, wenn geraucht wird. Hat man zwar eine schöne Pause.
Kein Nachteil.
Nee, im Nachgang aber Stress, weil man die Minuten wieder reinholen muss, die Patienten da sind. Aber du hast natürlich, das ist natürlich ein Thema, wenn wir es jetzt für den Rückenschmerz nehmen, was schon sehr entscheidend ist. Also wer raucht, hat eine deutlich höhere Gefahr an Erkrankungen der Wirbelsäule auch. Und auch eine Verminderung im Heilungsprozess einfach. Wir fangen auch nicht mehr an zu rauchen.
Keinesfalls.
Und damit unsere Rücken stabil bleiben. Und sehen uns nächsten Monat mit einer neuen Folge.
So machen wir es.
Also schönen Tag.
Bis dann.
Spaß. Ciao.
Zuhören.
Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg.